Hallo und herzlich willkommen zum Eldoradio Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer.
Und ich bin Manuela Kai.
In dieser Podcast-Serie beschäftigen wir uns mit der Geschichte von Eldoradio. Und Eldoradio, das war zwischen 1985 und 1991 die erste schwul-lesbische Radiosendung hier in Berlin. In jeder Episode laden wir Mitwirkende von damals ein, über ein Thema zu sprechen, das für Eldoradio und für die queere Community in der Zeit von großer Bedeutung war. In dieser Episode sprechen wir über die Zusammenarbeit und auch über die Konflikte zwischen Schwulen und Lesben bei Eldoradio, aber auch insgesamt im Berlin der 1980er Jahre.
Unser Studiogast heute ist niemand Geringeres als die legendäre Angela Gobelin, die für mich auch eine sehr besondere Bedeutung hat, weil Angela war die allererste Lesbe bei Eldoradio und ihr zu verdanken gewissermaßen habe ich dann, dass ich die zweite dort werden durfte. Und das Tolle an Angela ist, dass sie sich überhaupt nicht verändert hat seit Mitte der 80er Jahre. Sie deutet einen leichten Bauch an, den sehe ich jetzt nicht hier. Und Angela ist dem Radio treu geblieben. Als eine der ganz wenigen Ex-Eldoradios ist Angela bis heute nämlich Profi-Radiomacherin, mittlerweile in Hamburg beim NDR. Und somit können wir also radiomäßig gleich einsteigen. Herzlich willkommen, Angela.
Ja, hallo. Hallo Manuela. Hallo Tobias.
Hallo Angela. Angela, hat deine Faszination fürs Radio damals angefangen mit Eldoradio? Oder warst du vorher schon radiobegeistert?
Nee, ich habe ja Theologie studiert. Das ist immer so der Knaller irgendwie oder so der Partygag. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das kurz genug fasse. Ich war da mit einem schwulen Kommilitonen, haben wir zusammen versucht, ein schwul-lesbisches Referat aufzubauen. In der kirchlichen Hochschule war das damals. Wir haben nämlich auf Pfarramt studiert und Schwule und Lesben in der Kirche, das war natürlich alles völlig skandalös. Und dann kam Eldoradio an, die hatten, glaube ich, gerade angefangen, haben noch gesendet im Bürgerradio oder Bürgerfunk, da in diesem kleinen Studio in der Schmargendorfstraße. Und wir sollten was darüber erzählen. Wir haben auch irgendwie den AStA, war AStA-Vorsitzende, wir hatten auch Berliner Hochschulgesetz. Also wir haben plötzlich in diesem kleinen muffigen, in dieser kleinen muffigen Uni da am Teltower Straße oder Teltower Damm, haben wir ordentlich was gemacht, Rambazamba. Und dann war ich bei den Kollegen von Eldoradio im Studio und das Rotlicht ging an, es war alles ganz aufregend, ja, du musst sprechen dann und ja und vorher und wenn das Rotlicht an ist, nicht reden und ich dachte, boah, ist das aufregend und es hat mich so gepackt, es war wie so eine Erweckung, wenn ich jetzt mal in diesen theologischen Metaphern bleibe. Es war so, ach, Halleluja, ich mache Radio. Nee, ich habe hinterher gefragt, so kratz, so irgendwie so. Darf ich vielleicht bei euch, also dürfen bei euch vielleicht auch Frauen mitmachen? So ganz vorsichtig, so, habt ihr auch was, macht ihr was mit Lesben und so? Und dann, ja, komm einfach mal, dann und dann ist die Redaktionskonferenz. Und dann bin ich auch echt angetanzt und gekommen und habe mich da versucht einzubringen. Und dann haben wir gedacht, ach Mensch, eine Lesbe allein ist ja auch ein bisschen traurig. Und wie vermehren wir die denn? ihr merkt, ich bin ein bisschen angeheitert, trotz Corona und trotz allem. Aber diesen Jingle, diesen Opener, den du abgespielt hast, das hat mich schon so in diesen 80er-Flair, so in die Zeitmaschine. Das war toll, Manuela, oder? So richtig so 80er mit diesem Stampfbeat, ne? So diese schwule Disco-Mucke. Irgendwann geht dieser Chor, wird etwas langsamer, der Beat kommt nicht ganz hinterher und das ist so ein bisschen kakophonisch am Schluss, wenn man jetzt musikalisch das hört. Aber es ist.
Du hattest ja schon immer sehr viel Ahnung von Musik gemacht, meine ist. Angela ist nämlich auch immer schon Musikerin gewesen und Musikexpertin und DJ.
Aber ich finde, beim Hören habe ich gedacht, man müsste das Teil einfach mal remixen. Das wäre echt eine geile Dance-Nummer.
Feel free, ja. Ja.
Ich sehe, da gibt es noch viele Möglichkeiten.
Nee, das macht Tobias wahrscheinlich. Ich hink ja total hinterher. Ich habe mir vor Monaten eine Loop-Maschine geholt für die Gitarre und habe das Ding noch nie. Ich weiß nicht, ich bin eher doch so eine analoge Maus irgendwie.
Ja, das ist generationsbedingt wahrscheinlich.
Wir Alten, genau.
Ich hätte vielleicht noch eine Sache, die man gleich mitloopen könnte. Eins meiner Highlights wirklich an O-Tönen, die ich in diesen ganzen Stunden, die ich Eldoradio mittlerweile gehört habe. Und ich freue mich sehr, euch das vorzuspielen.
Captain, Captain, sehen Sie, was ich gefunden habe.
Was soll denn das sein?
Ein Tonträger aus dem 20. Jahrhundert. Ich glaube, man nannte es ihrer Zeit Kassette.
Aus dem 20. Jahrhundert? Können wir das denn abhören?
Aber ja, ich werde ihn einfach in den Mega-Akustisator schieben.
Und hier ist wieder Ello Radio, das Magazin von Schwulen und Lesben, nicht nur für Schwule und Lesben. Und jetzt ein Tipp für alle Lesben hier in Berlin. Heute am 12. April 1987 findet in der Lesbendisco am Richard-Versager-Platz eine Fete statt. Beginn 22 Uhr.
Lieutenant, haben Sie das gehört? Im 20. Jahrhundert gab es also auch schon Lesben.
Aber ja, das war noch lange vor der Revolution. Damals gab es sogar noch Heterosexuelle.
Lieutenant, Sie scherzen. Aber es würde mich ja doch interessieren, wie diese Lesben wohl damals ausgesehen haben. Meinen Sie, es wäre möglich, unseren Zeitbeamer auf diesen 12. April einzustellen?
Und uns dorthin zu beamen? In dieses Berlin? Ich denke schon.
Wir scheinen ja genau richtig gelandet zu sein, Ovule. Gute Arbeit. Schalten Sie nun den Gamma-Decoder zur Analyse ein.
Die dort mit der schwarzen Tierhaut um den Leib gewickelt. Sie denkt an Sex, mit der die neben ihr steht.
Sex? Haben Sie den Begriffsidentifikator dabei? Identifizieren Sie Sex.
Sex, der. Kurzwort von Sexus. Erotik, Geschlechtlichkeit.
Sie meinen...
Ich fürchte, schon.
Das macht man noch in dieser Zeit. Oh, wir sind ja wirklich in tiefster Steinzeit gelandet. Ich dachte, unser System des interstellaren Orgasmusaustauschs gäbe es schon viel länger.
Tja, dieses 1987 scheint primitiver zu sein, als wir dachten, Captain.
Doch, sagen Sie mir, Lieutenant, warum denkt diese Frau dort an diesen Sex, aber macht dann nichts mit der Frau neben ihr?
Wie ich schon sagte, die Gedanken sind nur durch Laute übertragbar. Und werden dadurch wohl entstellt oder vielleicht sogar absichtlich verfälscht. Die hier neben uns zum Beispiel denkt gerade, sie würde die mit dem gelben Fell gerne ansprechen, redet aber dann doch mit der mit dem glühenden Stäbchen in der Hand, die sie langweilig findet.
Also, Ovula, verstehen Sie diese Frauen hier? Vor allem dort in der Mitte, wo anscheinend der Sammelplatz für die mit motorischen Störungen ist.
Captain, ich glaube, das hängt irgendwie mit den Schallwellen, die hier durch den Raum geleitet werden, zusammen.
Nicht zu fassen, aber offensichtlich scheint es ganz normal zu sein. Wenn der Anfall wieder vorbei ist, stellen Sie sich einfach wieder zwischen die anderen.
Captain, sehen Sie nur, da kommt einer auf uns zu.
Oh Gott, Ovula, sie streckt ihren Fühler nach mir aus. Was soll ich denn jetzt tun?
Ganz ruhig, Captain.
Ganz ruhig, Captain, ja. Was
Wahnsinn.
Habt ihr euch denn dabei
Wahnsinn.
Gedacht?
Ja, da fragt man sich, ich bin ganz schockiert, weil die Stimme, die eine war natürlich, Captain war Angela, die andere war meine Ex-Freundin. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet,
das
die nochmal zu
so
hören
geil.
Hier. Ich glaube, die Musik habe ich ausgesucht hier. Das war Art of Noise, ja. Paranomia und dann noch
und Grace Jones.
Grace Jones und das ja. Lipstick, toll.
Das Lipstick war
oh, meine
gemeint,
Güte.
Ja.
Und mein Attention Span ist irgendwie, ich merke das, also ich habe irgendwie in der Mitte gedacht, wann hört denn das jetzt auf? Aber es war ganz lustig. Aber wir hatten früher echt endlos Zeit, sowas
und
zu machen.
Und wir haben selber Hörspiele, diese
Wahnsinn.
Also Hörspiele ja. in Anführungszeichen produziert.
Boah, und die Stimme, also meine, fand ich, war noch nicht so sonor und also ich konnte mich früher nie hören, aber das hat sich entwickelt zum Glück.
Du hast wahnsinnig schöne Worte, die du sagst. Wenn du Megahertz noch einmal einsprechen könntest, das war auch ein...
Megahertz.
Genau, das ist auch...
Ich habe vor Jahren, wir haben ja diese Night Lounge auf NDR Info noch. Wir werden ja auf digital ab 1.1.
Da arbeitest du heute bei
Da arbeite ich heute, Info, genau. Ja. Ich bin in der Musikredakteurin richtig geworden. Also schon was mit Musik, nicht nur mit Medien.
Und was mit Radio.
Und was mit Radio, genau. Und da durfte ich auch so diese Night Lounge von 2 bis 6 auf NDR Info. So, also ein bisschen irgendwie so. Ganz schön. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Wir waren beim Captain stehen geblieben. Wie gab es auf diese Hörspiele, die ihr da offenbar mit großem Aufwand produziert habt, gab es da Reaktionen, Hörerinnen-Reaktionen?
Ja, viele. Also es gab immer mal auch Empörung. Wir waren ja recht frech und sexuell auch sehr offenherzig. Und da gab es oft auch Protest. Wie könnt ihr nur, da hören doch auch Männer zu. Und wie könnt ihr unsere Sexualität so preisgeben? Und solche Vorwürfe, aber auch ganz viel Positives und ganz viele Leute, die einfach mitmachen wollten. Also wir konnten uns, als es dann so ein bisschen etabliert war, wie gesagt, ich war ja die zweite Lesbe nach Angela. Das, wenn ich das noch kurz erzählen darf, weil du hattest ja aufgrund dieses Interviews da den Erstkontakt. Ich habe todesmutig einfach bei Eldoradio angerufen.
Wir hatten, glaube ich, so einen Aufruf gestartet dann oder irgendwie im Radio oder irgendwas. Dann hast das du das noch, wahrscheinlich
das
gehört,
noch nicht.
Oder?
Das nee? Kam erst später. Ach so. Ich habe todesmutig angerufen.
Ach, nee.
Und habe gefragt, sag mal, dürfen eigentlich auch Mädels mitmachen? Und da sagten die, naja, wir haben jetzt eine, das warst dann du, die freut sich bestimmt, wenn eine zweite genau. kommt. Und die dann weiß ich noch, dann haben die uns praktisch, wir hatten so eine Art Blind Date und ich bin dann, ich glaube, es war in der AHA, eine Stunde früher gekommen. Wir haben dann telefoniert und du hast gesagt, ja, lass uns mal ein bisschen reden. Und dann hast du mich in der AHA damals empfangen und mich erstmal aufgeklärt, was für schwule Jungs da auf mich zukommen dann und wie das alles so ist mit denen.
Das
und
waren ja alle so süße, gemütliche Teddys, so mit Bärtchen oder Schnäuzer oder genau, Lederhose. Oder
genau,
so
sehr stark aus der Lederszene damals.
Absolut.
Und aber die hatten nicht so viel Kontakt mit Lesben bis dahin. Und du hast mich ganz schonend und verständnisvoll darauf vorbereitet, dass die wahrscheinlich sehr viele blöde Fragen stellen und dass ich da nicht so hart sein soll. Und ich war auch wahnsinnig aufgeregt. Und für mich warst du schon total so eine Respektsperson dann, weil du schon dabei warst und ich so ein Frischling. Und dann haben wir dann zusammen praktisch die Jungs da so ein bisschen umerzogen in den folgenden Monaten.
Dabei bin ich eigentlich auch so unsicher im Grunde meines Herzens. Aber ich glaube, dieses ins Radio, dieses Radio 100 hatte, glaube ich, unsere, wir mussten einfach tough sein oder irgendwie was machen und so ein Alpha-Mädchen-Status plötzlich kriegen. Und mit uns beiden hatten sie auch so das gesamte Lesbenspektrum eigentlich. Du, die kurz haarige Raspel, Leder, weiß ich, Ketten und sonst was, Lesbe.
Und du die angehende Pfarrerin, oder was?
Ja, ich hatte ja damals noch so lange Haare und immer einen Zopf, so Walla Walla und hatte dann irgendwie so komische Blusen getragen und so ein Kram. Irgendwie, glaube,
ja, aber wenn ich das so sagen darf, liebe Angela, du warst nie auch nur halb so brav, wie du ausgesehen hast.
Übrigens besser ist
als andersrum. Ne?
Ja. das waren Zeiten, ne? Genau.
Als ihr damals mit solchen Ideen wie diesem Hörspiel dann auf die Redaktion zugekommen seid, wie haben die denn reagiert? Waren die Feuer und Flamme oder mussten die überzeugt werden?
Du, die haben das ja selbst gemacht, rauf und runter, die Jungs. Also die fanden das echt, glaube ich, ganz gut, dass wir da nicht so eine verkniffenen, so politisch korrekten Tanten waren, die immer so, oh nee, das machen wir nicht und darüber müssen wir erstmal diskutieren. Das wäre heutzutage, glaube ich, alles viel, viel schlimmer, sage ich mal, so oder schlimmer oder anders.
Es war ja auch selbst organisiert. Also es gab in dem Sinne, als wir anfingen, wie gesagt, war es ja noch Kabelradio. Wir sendeten in einem Sender, der hieß Hör 1. Den hat nie jemand gehört und nie jemand gesehen. Aber dann, also ich glaube, dieses Hörspiel war dann schon Radio 100. 87 waren wir Teil des ersten Berliner Privatsenders Radio 100. Und auch da waren wir als Eldoradio, das Ganze war kollektiv organisiert, auch wenn es für eine linke Gruppe schon sehr anspruchsvoll war, weil es im Grunde wirtschaftlich eine GmbH war.
Genau, und Eldoradio war ein Teil der Gesellschafter, ich glaube, es waren vier große, die dann zusammenkommen mussten und die anderen waren dann irgendwie eher aus der linken Politszene und dann kam auch, und dann eröffneten sich, am Anfang hatten wir 4 Stunden ab 19 Uhr und es eröffneten sich völlig neue Welten, ja. Ich bin dann zum Beispiel auch, ich weiß gar nicht, wann das war, zu den Dissonanzen auch gegangen. Das waren die Frauen oder Feministinnen und das auch Hybrid, die hatten dann auch Lesbenthemen und so weiter. Und ich habe mich dann so ganz langsam so auch irgendwie aus der Eldoradio-Redaktion dann auch verabschiedet. Du bist dann geblieben und es gab neben Ahima und wer war noch dabei? Ihr hattet ja total viele Lesben auf einmal dann.
Das wurden dann immer mehr, ja. Also erstmal, als wir bei Radio, Teil von Radio 100 waren, war in sich Eldoradio war ein Redaktionskollektiv, wenn du so willst. Also da musstest du auch nichts beantragen oder so. Da hast du einfach gesagt, hier, ich möchte gerne dieses und jenes Hörspiel machen. Und dann waren immer alle begeistert. Da konntest du eigentlich machen, was du wolltest. Und innerhalb von Radio 100, wie du schon sagtest, Angela, erst waren es 4 Stunden. Es war keine Vollzeitfrequenz. Dann 6 Stunden, irgendwann dann 24 Stunden.
89 war das schon mit 24 Stunden.
Ja, ja, 88, glaube ich.
Oder 88, sogar. Ja, ja. Whatever. Aber die mussten ja echt gefüllt werden. Und dann waren wir beide auch, oder du, weißt du noch, Großstadtfieber.
Das ja, war ja, wir haben dann praktisch alles moderiert bei Radio 100.
Du noch Welt am Draht?
Nee, ich Morgengrauen.
Morgengrauen, nicht Welt am Draht.
Wo niemand glaubte, dass ich das live bin morgens um 7. Ich selber auch nicht.
Wahrscheinlich irgendwie da aus dem Club irgendwie oder aus der, irgendwoher.
Auf jeden Fall zeigt sich, wenn man sich diese Sendung von damals mal anhört, hört man schon auch, dass zumindest nach außen hin Eldoradio auch mit Stolz sozusagen diese Zusammenarbeit von Schwulen und Lesben vorher sich hergetragen hat. Und auch dazu vielleicht nochmal ein kurzer Ausschnitt.
Es gehört nämlich zu den wenigen funktionierenden Prinzipien unserer schwul-lesbischen Zusammenarbeit bei Eldoradio, dass sich bei uns auch die Schwulen um lesbische Themen kümmern. Und natürlich umgekehrt. So kam es auch, dass Manuela sich in einen schwulen Sexshop aufmachte, um sich mit einem Verkäufer zu unterhalten. Neugierig wie sie ist, wollte sie zunächst wissen, wie wichtig denn Pornografie für die Schwulen sei. Hätte sie uns ja auch fragen können.
Ja,
das war der gute Joachim Schulte.
Ach, Joachim Schulte, ja.
Du hast es gerade schon gesagt, ihr hattet keine Probleme sozusagen da aufgenommen zu werden in das ursprünglich mal schwule Eldoradio, aber gab es irgendwelche Herausforderungen, Schwierigkeiten an Themen, die ihr setzen wolltet, Angela, in diesem Kontext?
Also ich muss irgendwie ehrlich sagen, ich habe ja auch dann später auch noch in meinem Leben, als ich nach Hamburg gegangen bin, war ich im Vorstand vom Magnus-Hirschfeld-Zentrum, das war ja auch ein schwul-lesbisches Projekt. Ich hatte mit Schwulen eigentlich nie wirklich so richtig große Probleme. Und wenn ich so an diese frühe Zeit denke, waren die Probleme eher immer mit anderen Lesben. So,
oder? Das muss ich leider genauso bestätigen.
Ich kann noch, also weißt du noch, ich weiß gar nicht, wir waren bei den Dissonanz, wann war denn diese unsägliche Lesbenwoche? Also sie war ja immer im Oktober irgendwann. Und irgendwann waren wir doch Medienpartnerinnen oder wollten es sein, weil wir dachten ja, ich weiß nicht, ob von Eldoradio oder Dissonanzen oder Radio 100 im Allgemeinen. Und wir dachten, wer nicht, wenn wir. Und wir wurden so feindselig und ich kann mich an ein fieses Zwischenplenum erinnern, was ich von der Art und von der Diskussionsweise eher so Black Lives Matter heute erinnert. Da war nämlich eine afrodeutsche, wie man damals sagte, Frau, die dann auch echt irgendwie alle Weißen da erstmal so runterputzte, was ja eigentlich im inhaltlich, glaube ich, okay war, aber die Art, wie sie es machte und die Art, wie dann die Diskussionen vonstatten gingen, habe ich gedacht, meine Fresse. Ja, also.
Was war die Lesbenwoche? Kannst du das noch erklären?
Die Lesbenwoche seinerzeit größte oder ihrer Zeit, muss man ja korrekt sagen, ihrer Zeit größte lesbische Veranstaltung überhaupt, so eine Art Konferenz. Die fand einmal im Jahr in Berlin statt, immer im Oktober. Da kamen, glaube ich, bis zu 10.000 Lesben zusammen. Das war richtig fett. Und da wurde sich gefetzt, das kannst du dir nicht vorstellen. Natürlich
Musik gab es auch, ja, Workshops.
Viel gefeiert,
ja,
Partys, Party. Workshops, Diskussionen. Aber in erster Linie gab es Diskussionen und Streitereien. In zweiter Linie dann Flirtereien und Liebesdramen. So würde ich es mal zusammenfassen. Und alles, was so Presse anging, da war die Lesbenwelt damals total skeptisch. Und wie Angela schon sagte, wenn wir da von Eldoradio oder von Radio 100 ankamen und sagten, hier, wir möchten darüber berichten. Nein, das geht nicht. Medien. Und da hören doch auch Männer zu. Immer dieses, ja, mein Gott, da hören Männer zu. So what? Ist doch gut, wenn die Oma erfahren, dass es Lesben gibt. Und da wurden wir echt oft rund gemacht. Auch es gab noch so ein Pendant, das Lesben-Frühlingstreffen. Das war auch so eine Lesbenkonferenz, allerdings immer an wechselnden Orten in Deutschland. Immer eben.
Das gibt's also auch
Lesben
noch.
Pfingsttreffen hieß es damals immer an Pfingsten. Jetzt heißt es Lesben-Frühlingstreffen. Genau, wie du schon sagst, gibt's immer noch.
Jetzt heißt es Lesben-Sternchen-Frühlingstreffen.
Ja. Und
so hat sich die Zeit
wesentlich
verändert.
Kleiner ist es mittlerweile. Und auch da weiß ich, da war ich ein paar Mal für Eldoradio. Die haben mich nirgendwo reingelassen und wollten mir keine Interviews geben und waren sehr, sehr feindselig. Da war die schwule Welt damals für uns sehr viel offener.
Na, wir waren ja auch, wurden mit Skepsis begutachtet, weil wir haben ja auch mit Männern mit mit Schwulen zusammengearbeitet. Das war per se dann für die gemeine Lesbe dann auch schon wieder anrüchig.
Verrat.
Ja, und Eldoradio wurde ja auch viel mit SM-Geschichten auch so, weil eben über SM auch viel berichtet wurde oder viel Partys, SM-Partys als Radiotipp. Das war dann auch schon anrüchig, weil SM war, was heute irgendwie das Thema Trans ist, glaube ich. SM damals und da gab es noch diesen einen Skandal um die Kanalratten. Kannst du dich da noch erinnern? Das war so eine Gruppe von pädophilen Lesben, die so alle irgendwie, weiß ich, mit Frauen, die unter 13 waren oder sowas, Beziehungen haben wollten. Das war schon sehr, 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 das hätte heute auch ein schönes Thema sein können.
Ja, es gab natürlich genauso diese Minenfelder von Themen damals, wie es heute auch geht. Also so wie man sich heute über Queer und Trans und Sternchen streitet, war es damals SM. Rassismus auch schon
ja.
Und Pädophilie, was irgendwie völlig vom Bildschirm verschwunden ist. Aber da wurden keine Gefangenen gemacht.
Das heißt, die Streitereien, die es gab, die Streits waren immer solche stark politischen, politisch aufgeladenen Themen.
Ja, total.
Absolut, ja. Genau, das Thema Rassismus auch. Also das kannst du wahrscheinlich 1:1 irgendwie hier in die heutige Zeit transportieren. Da gab's
Ich finde, heute wird schon etwas reflektierter darüber gesprochen.
Ja, okay. Aber es gab Audre Lorde lebte ja in Berlin in der Zeit, ist 92, glaube ich, gestorben dann da. Und es gab Katharina Oguntoye und es gab eine ganze große Lobby, die hatten auch dann die ersten Bücher geschrieben über afrodeutsche Lesben in Tüdelchen oder wie auch immer. Und das war gerade in Berlin, war das ein Riesenthema.
Ja. Manchmal habe ich gehört, habt ihr solche Themen auch aufgenommen. Darfst du vielleicht nochmal einen Ausschnitt von damals?
Nachdem sich im letzten Jahr mein 10-jähriges Szenenjubiläum näherte, habe ich mal Bilanz gezogen. Heute, mit 30, frage ich mich, was mir mein lesbisches Leben gebracht hat. Ganz besonders in Bezug auf die Frauenlokale, Bars und Diskotheken. In allen möglichen Städten Deutschlands habe ich mir das Szenengeschehen angeschaut. Immer wieder auf der Suche nach der Ideologie und dem Lebensinhalt der Frauen in diesen Sublokalitäten. Wie lebt Frau lesbische Liebe? Was für ein Lebensgefühl hat sie? Gibt es die typische Frauenbeziehung? Ja, weiter noch. Was heißt eigentlich lesbisch sein, außer dass die Sexualität mit Frauen gelebt wird? Heißt es auch wirklich Frauen lieben oder heißt es eigentlich auch Männer hassen? Unendlich viele Fragen haben sich für mich im Laufe der Jahre gestellt, die keine befriedigende Antwort fanden. Nur eines habe ich mittlerweile herausgefunden. Es steht schlecht um die frauenliebende Szene. Ich glaube, dass wir nicht wirklich in unseren eigenen Sachen gekämpft haben. In Sachen wie Entfaltung unserer Bedürfnisse und Homosexualität. In Sachen wie Anerkennung auch oder gerade im Freizeitbereich. Denn gerade in Frauenkreisen scheint mir Intoleranz und Diskriminierung keine Seltenheit zu sein. Ich glaube, dass wir uns zu sehr an die Fersen des Feminismus geklemmt haben und eben nicht in unseren Belangen gekämpft haben. Homosexualität, also die Liebe zu Frauen, unterscheidet sich doch ganz eindeutig von anderen Frauen, die womöglich homosexuelles Verhalten als Waffe gegen die Männer nützen. Wenn das Frauenliebe auszeichnet, dann vielen Dank. So ganz nach den unsinnigen Forderungen der Feministin von einst. Feminismus ist die Theorie, Lesbianismus die praktische Notwendigkeit. Ich sage nein. Lesbische Liebe ist älter als alle emanzipatorischen und feministischen Parolen. Wir müssen uns nur darauf besinnen.
Wow. Also,
holla, die Waldfee. Das hat jetzt die Akademikerin unter den Eldoradio-Hörerinnen angesprochen.
Aber schon auch eine radikale, steile These.
Hammer, ja.
Weg vom Feminismus hin zur absoluten Homosexualität. Damals sagte man noch so dieses wunderschöne Wort Homosexualität, ohne dabei
Frauenliebe, finde ich auch.
Frauenliebe,
schön.
Ja. Frauenliebe. Kann man natürlich auch so sehen, dass der Feminismus die Lesben natürlich auch stark verschluckt hat. Und das war tatsächlich, also wenn du mich fragst, ich nehme das mal vorweg, bevor du mich fragst, dass wir zum Beispiel als Lesben bei Eldoradio sehr viel sichtbarer waren als in so manchen feministischen Zusammenhängen. Innerhalb Radio 100 war das natürlich anders. Du hast es ja schon erwähnt, Angela, du bist dann von Eldoradio zu der feministischen Frauensendung Dissonanzen gewechselt, die auch täglich eine Stunde Sendezeit, glaube ich, hatten bei Radio 100.
Ich glaube, die war jetzt aber nicht ganz so repräsentativ, weil da waren unzählige Lesben auch dabei.
Es war ja bei allen feministischen Sachen so. Aber im Gegensatz zu dem Verschlucken wurde bei Dissonanzen wurden lesbische Themen feminisiert, thematisiert und auch ihr konntet euch da austoben als Lesben. Ne?
Auf jeden Fall. Und das war ein bisschen anders als in der realen Welt, weil ich muss ich jetzt nochmal auf die Theologie zurückgehen. Als ich dann im Aster war und noch Theologie studierte, haben wir natürlich uns mit feministischer Theologie beschäftigt und auch so eine Frauengruppe gehabt. Und da ging es auch wirklich echt auch sehr viel um Paragraph 218, weil da war ich wirklich fast die einzige Lesbe und hatte dann noch eine kleine Beziehung mit einer Heterofrau.
Ohlala,
die weit weg. Also gut, man konnte ganz gut da Liebeleien rekrutieren, das war auch nicht schlecht. Aber
ja, das ging ja damals sowieso sehr easy überall.
Ach. Bei Eldoradio auch.
Nee, innerhalb von Eldoradio haben wir uns das ja zurückgehalten, fand ich.
Das aber in der Öffentlichkeit und auch, wo du sagtest, die Post, ja, ich habe zum Beispiel, oder wahrscheinlich ihr auch, es gab ganz viel, auch aus dem Osten eben halt, die haben ja irgendwie an den Empfängerinnen gehangen und an unseren Worten und sich wahrscheinlich total verliebt in die Stimme von Manuela Kai oder weiß der Kuckuck. Und als dann ja die Mauer aufmachte oder kurz vorher, ich war auch irgendwie mit Radio 100 Leuten dann bei irgendwelchen Befreiungsgottesdiensten da, wo es richtig abging, ja. Und habe mich dann auch mit ein paar Lesben da getroffen, die sich dann auch gleich verliebten in mich, war ja klar.
Und? Hattest du denn spannende Affären über die Mauer hinweg?
Eine Affäre schon, aber die war nicht spannend.
Okay. Ja. Ja, aber das kann man nochmal betonen, dass natürlich die Radiowellen vor der Mauer nicht Halt machten und wir als sowieso selbst für West-Berlin sehr progressives Projekt mit Radio 100 über die Mauer hinweg nach Ost-Berlin sendeten und Eldoradio war da mega interessant natürlich für Schwule und Lesben in Ost-Berlin. Die hatten ja nischt gewissermaßen, wie man so schön sagt.
Das war total wichtig, ja. Genau. Und als wir eben die auch rüber konnten, haben wir dann auch ein bisschen die an die Hand genommen, ja. und in die Sub, in den Sub, wir sagen immer der Sub.
Der Sub hieß der es Sub. Damals.
Ja, ja, genau. Der Sub, die zwei.
Der Sub, um das für heutige Hörerinnen zu erklären, was ist das?
Naja, Sub ist die Abkürzung für Subkultur und alles, was heute würde man vielleicht sagen Szene, wobei es auch schon abgedroschen, also alles, was schwul, lesbisch, underground, damals war das, wollte man noch nicht so normal sein wie heute, damals fand man schon, man könne darauf verzichten, unbedingt von der Heterogesellschaft assimiliert zu werden und fühlte sich wohl in einer Subkultur und war nicht so fixiert auf diesen Begriff normal. Deshalb war das, wo wir uns aufhielten, hieß Subkultur. Bewusste Abgrenzung zum Mainstream. Und die Sub oder der Sub, da war man sich nie so ganz einig, war immer eigentlich das angesagte Lesbenlokal. Also das war überwiegend die zwei, aber auch Puel war der Sub, das Pelze war der Sub, das
Lipstick Puel war super, der Sub. Puel war mit Klingel und so. Und dann guckte immer eine und du hast schon gezittert am Leib, ob die dich reinlässt und so. War schön, dann waren dann irgendwie so etwas, also wir sagten die Älteren, wahrscheinlich waren die auch alle erst so 35 oder so.
Ja, höchstens.
Und schoben dann irgendwie zu Marlene, Marianne Rosenberg, Marlene, was erzähle ich hier? Quatsch. Sehr schön.
Das ja. Warum bist du gewechselt zu Dissonanzen? Hast du gerade nochmal gesagt, dass du zu diesem Sender gegangen bist? Was war da der Grund? Was hat dir da besser gefallen?
Ich glaube, besser gefallen hat mir, dass die jeden Tag gesendet oder senden mussten, hatten sich ja so irgendwie auf die Fahnen geschrieben, wir machen von Montag bis Freitag immer eine Stunde, um 8 war das, glaube ich. Und da konnte man sich einfach noch, oder konnte ich mich noch weiter ausbreiten. Da gab es einen Tag gab es ein Musikspecial und es gab sowieso sowas wie Features. Und ich konnte auch mehr moderieren und irgendwie war ich dann ja auch so ein bisschen neben Manuela auch eine der Rampensäue, die ist da. Wir haben irgendwie alles moderiert.
Stimmt, wenn immer du uns ein Mikro hingehalten hast, wir haben einfach immer vor uns hin moderiert.
Wenn ihr sagt, es gab bei der Lesbenwoche und bei anderen Veranstaltungen dieser Art, gab es richtig Zoff und Streit. Wie sichtbar wurden Lesben denn? Wie sichtbar wurde dieser Streit denn in der Öffentlichkeit insgesamt?
Ich glaube, das hat irgendwie außer die Lesben-Szene an sich niemanden so wirklich interessiert. Das ist ja auch das Bittere. Es gab schon 100 Jahre den Lesbenring, der immer irgendwelche Forderungen hatte. Und da habe ich ja auch mit Manuela, ich war nämlich eine der ersten, die eingetragene Partnerinnenschaft vollzogen haben. Wie man
zu meiner großen Abscheu möchte ich nochmal betonen.
Ja, das ist jetzt vielleicht für einen anderen Podcast auch nochmal Thema. Aber anyway, was ich sagen wollte ist, die haben jahrzehntelang dafür gekämpft, für alternative Lebensformen und all das und auch sicherlich Absicherung dergleichen. Und dann kam diese dämliche Homo-Ehe, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Und plötzlich redete die ganze Welt darüber, ja, die Bild-Zeitung und alle Heiditei, oh super. Und das war dann das Thema, ja, das gesellschaftspolitisch plötzlich relevant war. Und alle anderen haben irgendwie schon jahrelang irgendwie die Lesbenfahne hochgehalten. Das war natürlich ein bisschen ungerecht, fand ich.
Man muss natürlich auch sagen, dass es ganz ungewohnt war für viele Lesben, sich selber überhaupt mal irgendwo zu hören, zu sehen. Und das war auch dann der Schock, wenn wir vom Radio kamen und sagen, wir berichten jetzt über euch. Du kannst jetzt hier was sagen und das geht dann, kommt dann aus dem Radio deine Stimme. Da waren die zum Teil zu Tode erschrocken, weil das kannten die gar nicht. Also lesbische Sichtbarkeit wurde durch Radio 100 und durch Eldoradio, aber auch durch die anderen Sendungen und durch alles, was wir da so fabriziert haben bei Radio 100, ganz klar nach vorne gebracht. Es gab noch kein Internet zu der Zeit. Die Siegessäule war noch rein schwul zu der Zeit. Die gab es ja auch schon parallel, aber die war rein schwul. Es gab ein paar Lesbenzeitschriften, die aber nicht sehr weit verbreitet waren. Aber die gab es immerhin. Aber die waren halt in sehr kleiner Auflage und nicht am Kiosk, sondern nur so vereinsmäßig per Post und so. Aber was es gab, war jede Menge Lesbenkneipen, Lesbenbars, Lesbenpartys. Und da und einmal im Jahr, wie gesagt, schon die Lesbenwoche, Lesben-Frühlingstreffen oder Pfingsttreffen, da kamen Tausende und Abertausende Lesben zusammen. Es gab riesige Partys mit Tausenden von Lesben und da wurde sich ausgetauscht und es gab Veranstaltungen und so, also kulturelle Veranstaltungen, Lesben-Musikfestivals, also Dinge, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Da wurde auch lesbische Sichtbarkeit zelebriert und sich auch ausgetauscht über den aktuellen Stand der Dinge. Aber in medial, in den Mainstream-Medien ist da ganz wenig passiert. Und da hat aber Angela völlig recht, bis zum, bis du plötzlich, da sitze ich auf dem Sofa und dann hieß es, gucke die Tagesschau. Dann hieß es, dass die erste eingetragene homosexuelle Lebenspartnerschaft in Hamburg, von ganz Deutschland, wurde heute geschlossen. Und wer spaziert da aus dem Standesamt? Olle Angela. Ja, war ich vielleicht geplättet.
Das war ja das Heiße, dass in Hamburg gab es ja diese Hamburger Ehe, die eigentlich für nichts, keine Rechte, keine Pflichten, eher nur sowas Repräsentatives, aber das hatte den großen Anschubs gegeben. Ja, da waren die Grünen in Hamburg ganz clever, weil dann konnten die Bundesgrünen eben nicht mehr zurückrudern und dann gab es 2 Jahre später eben die eingetragene Lebenspartnerschaft. Und da hat mich auch eine Freundin und da war Presse ohne Ende, ja, in diesem Standesamt. Und eine Freundin rief mich noch am nächsten Tag an und sagte, ey, kipp nicht aus den Latschen, aber die Bild-Zeitung hat euch irgendwie und noch so ein schwules Paar gleich überm Umbruch oder wie das heißt, überm Bruch, also ganz vorne oben, waren wir dann knutschend da irgendwie zu sehen.
Genau, ja, du auf der Titelseite der Bild-Zeitung.
Du bist auch für mich. Das war ein so großer Hallo für die ganze, also mein
ich war entsetzt.
Mein Halbbruder im Osten in der Lausitz hat das noch in irgendeinem so Lausitzer Käseblättchen irgendwie gelesen, was in Hamburg los war.
In welchem Jahr war das?
Das war 99.
Das ist ja schon lange nach Radio 100.
Das ist es. Und um nochmal auf Radio 100 zurückzukommen, man darf nicht vergessen, es waren die 80er. Ne? Also da hast du zwar noch irgendwo rumgetanzt, aber es war wie bei Star Trek ein Paralleluniversum, diese ganze Lesbenwelt. Ich glaube, ich habe da eben halt die harte Schule der kirchlichen Hochschule, wo ich oder der Theologie der Kirche bin ich durchlaufen und habe da schon einiges mitgekriegt. Die Gründung von Lesben und Kirche zum Beispiel. Da weiß ich noch, ich war ganz verschlagen da irgendwo in einem Hinterhof, musste man klingeln und hat sich dann zu einem Gründungstreffen getroffen. Lauter Lesben, lauter Vikarinnen oder sogar schon vielleicht eine Pfarrerin. Oh, und als es dann drum ging, ich lege hier mal eine Liste aus, irgendwie, ihr schreibt mal eure Namen und eure Adressen auf und alle so, kreisch, nee, um Gottes Willen, dann könnte ich ja entdeckt werden, oh je, so war das damals. Ja.
Wie ist das? Ihr habt es gerade gesagt, es wurde viel diskutiert und es gab eben den Sub, wo man sich getroffen hat. Warum hat das so nachgelassen? Warum gibt es da nicht mehr so viele Möglichkeiten heute? Oh, großes Thema. Angela, deine Theorie?
Die Homo-Ehe ist schuld. Ja. Deshalb ist Angela
an Angela persönlich
ich
natürlich.
Bin schuld. Ich glaube, es liegt an den, so ein Generationswechsel ist ja eingetreten. Das waren ja in den 80ern, 70er, 80er, die Feministinnen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, um dieses Thema jetzt eigentlich irgendwie.
Doch, dafür haben wir auf jeden Fall noch Zeit, das wollen wir jetzt wissen.
Ich Also ich, so eine richtige Erklärung habe ich auch nicht. Ich habe mich bloß gefragt, vielleicht kommt das, kam es auch mit dem Internet. Also meine damalige Freundin war ja in der Lesbenberatung bei im Magnus-Hirschfeld-Zentrum und die haben angefangen mit Online-Beratung, so was ich schreibe. Und die hatten eine Sypho-Lib mit, weiß ich, YPPHO und hast du nicht gesehen, eine total komplizierte Adresse. Und trotzdem haben sie dann so kleine lesbische Mädchen irgendwo aus Bautzen oder weiß ich wo ansprechen können. Und ich glaube, durch dieses, weiß ich, Internet, neue Medien, Social Media gab es damals noch nicht, aber es fing dann langsam an und dann brauchtest du als junge Lesbe gar nicht in die große Stadt, sondern du konntest schon, du hattest, wurdest versorgt online oder über eine E-Mail mit Literatur und all das. Das hat, glaube ich, so ein bisschen den Kick auch gegeben, dass da so ein Wandel einsetzte. Manuela, hilf mir. Sag auch mal was.
Ich denke, es ist ein Wertewandel passiert und der geht hin zum privaten Glück. Stichwort Homo-Ehe. Ich bin da fest von überzeugt, dass das eine große Rolle spielt, die Assimilation an die Heterowelt, ein Normal sein wollen um jeden Preis. Und zu Normal gehört sowas wie die Paarbeziehung und die absolute Assimilation an heterosexuelle Verhältnisse. Und da gehört der Sub mit seinen eigenen Gesetzen, dieses Paralleluniversum, was ein bisschen anrüchig und schmutzig ist und wo die Leute Alkohol und Drogen konsumieren und all das, das gehört da nicht dazu. Das war so, man wollte weg von diesem Schmuddel-Image von Homosexualität. Man wollte frisch geduscht und hübsch im gestärkten Blazer aufs Standesamt und das passte nicht
wollte
zur Subkultur.
Wollte ich nie. Ich habe eigentlich, ich finde Hochzeiten auch ganz schrecklich eigentlich und ich habe
dafür hattest du aber ganz schön viele, meine Liebe.
Aber aus diesem Grund habe ich das wirklich nicht gemacht. Also ich bin eine sehr Gerechtigkeitstante und ich finde, oder auch ich bin eine, wie heißt das, eine nicht Fundi, sondern eine Realo eher in der Politikwelt. Und ich habe gedacht, es ist ganz wichtig, dass Schwule und Lesbe mit den gleichen Rechten ausgestattet werden. Und wir hatten zum Beispiel ein altes schwules Pärchen, die schon seit 40, weiß ich wie viele Jahren zusammen sind und dann 80 waren, die haben Tränen gefreut, dass sie jetzt heiraten konnten und was ich sich auch, was ich, wenn der eine krank ist, das gab ja alles diese Fälle, ja, dass du, wenn du im Krankenhaus bist, dass du, wenn du an die falschen Ärzte oder Leute geraten bist, dass du da nicht hingekommen bist. Oder die Totenpflege, ja, allein was ich, deine Freundin kommt aus dem Dorf in Schwaben und die Eltern holen die dann und sagen, oh moin, wir beerdigen jetzt so, wie wir wollen. Und das sind alles so Punkte, die fand ich ungerecht. Und ich habe gedacht, wenn nicht mit dieser Homo-Ehe, die ich auch nicht zu 100% sicherlich ist nicht mein Ziel oder so, der Kampf muss weitergehen, genau, Rudi Dutschke. Aber trotzdem habe ich gedacht, das ist jetzt erstmal das, was wir kriegen können. Und von da aus, wenn wir dieses trojanische Pferd reingeholt haben, von da aus stürzen wir dann das Establishment von innen.
Das ist aber nicht passiert. Das ist
genau, ja, nice.
Es ist nach hinten losgegangen, hat zur Totalverspießerung geführt und zu dieser Supersehnsucht nach Normalität um wirklich jeden Preis und hat eine Subkultur aus meiner Sicht auch ausgemerzt tatsächlich und auch ist da drüber gefahren, wie es gibt praktisch die guten und die schlechten Lesben oder die guten und die schlechten Schwulen oder die guten und die schlechten Queers. Die einen heiraten und benehmen sich normal, alles in Großbuchstaben geschrieben. Wir sind auch gut, wir sind auch normal und die anderen können sehen, wo sie bleiben. Das merkt man ja jetzt in Corona-Zeiten auch sehr, sehr schön, wo man da bleiben kann, wenn man nicht so mainstreamig lebt und nicht den Haushalt vorweisen kann, den die Politik sich da so vorstellt, ja, mit dem man überleben
das
kann.
Das finde ich auch total fatal.
Und das ist dieser Schuss ist nach hinten losgegangen. Und dann noch das Internet und die auch eine zunehmende Angst vor diesem Unvorhersehbaren, was im Sub passieren könnte. Also so eine, eben wie gesagt, dieser Wertewandel, dass da bestimmte Dinge auch stärker hinterfragt werden und dass so ein gewisser Kontrollverlust in dieser Szene auch vonstatten gehen kann. Wir waren alle schon mal dabei und haben es erlebt, wie viel Kontrollverlust auch Spaß machen kann, aber wie viel auch Angst damit natürlich einhergeht. Und das hat dazu geführt, dass es heute in ganz Deutschland noch eine einzige Lesbenbar gibt.
Ich hätte natürlich auf jeden Fall auch die Ehe abgeschafft, aber kompletto für alle, weil ich finde das auch total ungerecht, ja, dieses scheiß Ehegattensplitting und was es alles gibt. Aber ich glaube, das wäre in 15 Jahren noch, in 150 Jahren noch nicht abgeschafft worden. Und ich glaube, dass das, was du sagst, dieser Wertewandel, ist auch gesamtgesellschaftlich vollzogen worden. Dieses Glück in die eigene Befindlichkeit. Ja. Wir haben total nur noch die Ego-Shooter überall, die nur noch ihr eigenes kleines, süßes Glück haben wollen.
Klar, das ist insgesamt dieser Backlash, das kleine, private, individuelle Glück über dem Kollektiven.
Mein Gott, was würden wir heutzutage tolle Sendungen machen? Wir brauchen wieder Eldoradio, schwul,
lesbisch. Ich habe vor allem das Gefühl, es ist wieder Zeit für so ein Essay. Ja. Es ist wieder Zeit für ein Essay, wie wir ihn gerade gehört haben. Da besteht Bedarf. Ich würde gerne noch einmal kurz zurück in die 80er zu einer Frage. Ihr habt es ja gerade erwähnt, auch so ein bisschen die Schwierigkeiten, die Lesben vielleicht hatten. Wie sah das aus? War das bei Eldoradio eine gemeinsame Aktion von Lesben und Schwulen? Haben Schwule Lesben auf irgendeine Art unterstützen können und auch tatsächlich unterstützt vielleicht in, keine Ahnung, Emanzipationsbewegungen? Gab es da Gemeinsamkeiten oder war das getrennt? Angela?
Also ich fühlte mich schon unterstützt von den Schwulen. Die waren ja natürlich, hatten eine viel größere Infrastruktur und wir als Lesben haben davon natürlich partizipiert. Und auch bei Eldoradio, ich hatte ja keine Ahnung von nix, wie Radio gemacht wird. Und sie haben mich in alle Geheimnisse, und da war nie sowas, auch der Lesbe, erzähl mal das nicht oder so. Ich fand die sehr, sehr, sehr kooperativ und habe auch im weiteren Leben sehr viel kooperative und tolle Schwule kennengelernt, muss ich sagen.
Habe ich genauso empfunden. Es gab überhaupt gar keine Ressentiments. Es gab unheimlich viel Naivität. Wir waren wie in so einem Kindergarten so ein bisschen. Zeig mir deins, ich zeig dir meins so ein bisschen. Da sind wirklich, wir sind wie Aliens so ein bisschen aufeinander gestoßen und haben uns aber sehr friedlich und sehr zugewandt und sehr offen sind wir uns begegnet. Und ich fand auch, dass die Schwulen überhaupt nicht da auf Posten und Pöstchen gesessen haben oder irgendwas für sich haben wollten. Die haben alles mit uns geteilt. Jede neue Lesbe, die dazu kam, wurde mit offenen Armen empfangen.
Von euch?
Nee, auch von den schwulen Jungs eben. Und die hatten nie Angst irgendwie, dass sie da irgendwie irgendwas abgeben müssen oder so. Natürlich gab es auch mal Reibereien und so. Und natürlich gab es auch sehr viel frauenfeindliche Sprüche, aber dann konnten wir das ausdiskutieren und alle haben unheimlich viel dazugelernt. Und vor allem hatten wir wahnsinnig viel Spaß miteinander. Wir haben so viel gelacht zusammen. Und das ist eigentlich, finde ich, das allerhöchste Qualitätsmerkmal.
Nach dem Hörspiel vom Anfang kann ich mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Angela, noch eine Frage zum Abschluss. Wenn es Eldoradio damals nicht gegeben hätte, wie hätte sich dein Leben verändert? Was wäre anders gelaufen?
Wärst du dann etwa Pfarrerin geworden?
Ja. Nee, das hatte ich, glaube ich, wirklich abgehakt, weil ich war sehr desillusioniert von dem Studium an sich und habe auch gemerkt, dass auch in Berlin an der kirchlichen Hochschule ganz viele FundamentalistInnen rumgelaufen sind, Freikirchler etc. Da hatte ich wirklich überhaupt keinen Bock mehr und auch keinen Bock, mich als Lesbe zu verstecken. Vielleicht, ich spielte ja damals noch in so einem Frauenband-Trio, Cheerleaders. Ich könnte euch noch eine Kassette... Höre ich manchmal im Auto und denke, Mensch, so schlecht waren wir doch gar nicht damals.
Ihr wart super, wenn ich das mal sagen darf. Ich war auf mehreren Live-Konzerten, ihr wart spitze.
Das war lustig, und was ich damals alles so auf dem Bass gespielt hätte, muss ich heute noch mal viel üben dafür oder so. Ja, vielleicht hätte ich versucht, die große Rockstar-Karriere anzustreben, was natürlich dann auch nicht geklappt hätte, aber
ja, wer weiß.
Vielleicht wäre ich irgendwie dann über diese, also das Radio, vielleicht wäre ich dann doch etwas später zum Radio gekommen, wo auch immer.
So freuen wir uns dafür, dass wir dich hören können, auch im NDR regelmäßig. Vielen Dank, dass du heute dabei warst bei dieser Episode des Eldoradio Podcasts und dass du deine Erfahrungen geteilt hast bei Eldoradio und deine Erfahrungen über das Berlin der 80er, 90er, die Diskussionen, die man damals hatte. Dankeschön.
Ja, ich habe das Gefühl, wir haben alles nur so ein bisschen anreißen können, aber ich glaube, so einen kleinen Einblick haben wir doch den Hörerinnen und Hörern verschaffen können, hoffe ich jedenfalls, wie das so damals war in den 80ern. Mir hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, Manuela, Tobias.
Mir bleiben noch die Danksagungen, ohne die dieser sensationelle Podcast nicht möglich wäre. Wir bedanken uns bei den Archiven des Schwulen Museums und der Robert-Habemann-Gesellschaft, die uns ihre Sendungskassetten zur Verfügung gestellt haben, die wir im Rahmen dieses Projekts auch digitalisieren. Vielen Dank dafür auch an die Faktura GmbH und an Yes We Scan, nämlich genau für diese Digitalisierung. Und wir danken der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, die mit der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung diese Podcast-Serie finanziell unterstützt hat. Herzlichen Dank dafür.
Ja, und wenn euch diese Episode des Eldoradio-Podcasts gefallen hat, dann schaut doch vorbei bei Spotify, bei Deezer oder bei jeder anderen Podcast-Plattform. Dort könnt ihr nämlich auch die anderen Folgen entdecken. Und wenn ihr mögt, dann hinterlasst uns doch 5 Sterne bei Apple Podcasts. Damit ermöglicht ihr es anderen HörerInnen, die Folgen viel leichter zu finden, einfach weil wir dann weiter nach oben geratet werden. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
Keine Tunte geht mehr tanzen, alles bleibt jetzt daheim und zieht sich über kabelschwules Radio rein. Hitzig, spritzig, flitzig, witzig und alles muss es sein. Manche hören es zusammen, manche hört es allein. Und alle zusammen singt der Tuntenchor, das ist Eldoradio, der Dildo fürs Ohr.